Anziehend, der Magnet, heißt die Matinee heute in SWR Kultur. Und auch der Philosoph und Kulturtheoretiker Nils Röller hat sich der Anziehungskraft des Themas nicht entziehen können. In seinem Buch »Magnetismus – Eine Geschichte der Orientierung« ist er unserer menschlichen Faszination am Magnetischen nachgegangen. Guten Morgen, Herr Röller.
Guten Morgen, Herr Brandl. Ich grüße Sie aus Zürich.
Das freut mich. Herr Röller, wie sind Sie denn überhaupt zum Magnetismus gekommen?
Ah, das ist einerseits eine zufällige Beobachtung gewesen, dass ich merkte, dass mein Telefon mit Schnur auf den Kompass, den ich am Tisch stehen hatte, eine Auswirkung hatte. Und das hat mich interessiert. Das war eine interessante Beobachtung, dass die Nadel dann, wenn das Telefon klingelte und ich abnahm, sich auf einmal bewegte. Und dem bin ich nachgegangen. Und mich hat auch interessiert, wie sich der Magnetismus in meinem Feld der Medien- und Kulturtheorie, wie sich das niedergeschlagen hat und welche Bedeutung das hat.
Ja, tatsächlich begegnen uns ja magnetische Phänomene ziemlich oft im Alltag. Magnetstreifen auf der EC-Karte, Computerfestplatte, Smartphone, Sie haben es gerade gesagt, der Kompass. Und dann eben auch solche Dinge, dass da irgendwas passiert. Allerdings können wir Menschen das ja gar nicht direkt wahrnehmen, wir haben ja kein Sinnesorgan dafür, sondern nur durch Beobachtung, also über Bande irgendwie. Ist das einer der Hauptgründe für die Faszination?
Ja, ich denke mal, das ist auch eine der ganz großartigen Entwicklungen, wenn wir von der Menschheit sprechen, sowohl in China als auch in Indien, aber auch dann besonders in dem, was wir das Abendland nennen, im Mittelmeerraum, haben sich Instrumente, die vermitteln, zwischen den Menschen und dieser Kraft. Die haben zu Entwicklungen geführt, die einzigartig sind. Und das zeigt eigentlich auch etwas Wunderbares an unserer menschlichen Entwicklung, dass wir es verstehen, auch Dinge, die wir nicht direkt wahrnehmen, mit den Augen nicht wahrnehmen, wir hören Magnetismus nicht, wir sehen ihn nicht, dass wir dann dennoch Geräte, Strohhalme, etwas anderes oder beschlagene Eisenstöcke verwenden und dann auf einmal in jahrhundertelangen Prozessen uns einem Phänomen, einer Kraft nähern, die Magnetismus heißt. Mhm.
Ja, Sie schreiben in Ihrem Buch auch, dass man über den Magnetismus das Dreiecksverhältnis zwischen Mensch, Natur und Gerät beschreiben kann. Finde ich eigentlich eine ganz spannende Vorstellung.
Ja, es ist so die Überlegung, das ist eine Anekdote aus der Antike. Höchst unwahrscheinlich, aber ein Hirte soll eines Tages auf der Suche nach einem verlorenen Schaf sich plötzlich gebannt gefühlt haben, an einen Fleck gebannt. Er konnte sich nicht mehr bewegen, seine Füße nicht mehr voneinander bewegen und auch den Stock, den er in der Hand hatte, den konnte er nicht mehr vom Boden abheben. Und diese Anekdote trägt sich über Jahrhunderte in die Erfahrung des Magnetismus ein, dass es Orte gibt an der Erde, wo auf einmal das Gestein, man hat an Gestein gedacht, so stark wirkt, dass der Mensch sich nicht mehr bewegen kann. Der Stock kann nicht mehr vom Fleck gerührt werden oder die eisenbeschlagenen Schuhe. Mhm. Und es verdankt sich aber leider, oder wir müssen das so zur Kenntnis nehmen, dass die europäische Antike mit dieser Erfahrung nicht sehr, sehr viel gemacht hat, sondern es war vermutlich durch Vermittlung arabischer Seeleute, dass Magnetforschung, Magnetkunststücke, die dann auch zum Kompass geführt haben, dass die dann in Europa angelangt sind. Und da gibt es dann so schöne Dinge, dass man ein Stück Stroh mit einem bisschen Eisen versieht. Das Eisen hat man magnetisiert und man bemerkt dann, dass dieses Stück Stroh, was auf dem Wasser schwimmt, sich ausrichtet nach Nord-Süd. Aber ein Ursprung war wahrscheinlich, und das finde ich jetzt sehr, sehr schön, spielerische Komponenten oder magische Komponenten, die zur Entdeckung dieser Kraft geführt haben in China. Wir sind dann so circa im Jahr 80 vor Christus in China, dass es kleine Spielfiguren gab, die hat man mit Eisenspänen versehen, die waren magnetisiert und manche dieser Spielfiguren haben sich angezogen, andere abgestoßen und das hat dann sehr langfristig zu weiteren Beobachtungen geführt, eben in China vermutlich.
Das waren so eine Art dann doch irgendwie Vorläufer unseres Kompasses, die da in China entwickelt wurden oder gefunden wurden, während man in der europäischen Antike eher sozusagen so diese mit dieser versteckten, verborgenen Kraft oder so eine Art Superkraft irgendwie gearbeitet hat oder das irgendwie das Faszinierende fand, aber dass man damit Orientierung finden kann, das war schon nochmal ein ganz schöner Sprung dann auch, ne?
Ja, enormer Sprung. Ich glaube, das ist auch ein Fazit in meinem Buch, in dem Kapitel über den Magnetismus in der Antike, dass über 1800 Jahre sich die Magnetforschung in Griechenland, in Rom bis übers Mittelalter sich nicht entwickelt hat. Sie hat die Richtkraft nicht entdeckt. Man kannte Steine, man sprach von Steinen, die sich anziehen oder abstoßen. Man hat ihnen magische Kräfte zugesprochen. Man hat auch Gedanken gemacht, dass sich dieser Stein hilft, untreue Ehefrauen oder Ehepartner zu überführen. Aber dass man den Magnetismus beobachtet hat als Kraft, die verschiedene Dimensionen hat, die Richtkraft hat, die eine Neigung hat, das hat man nicht beobachtet.
Im Barock dann, also wir machen jetzt einen Riesensprung, hat das Phänomen des Magnetismus dann aber wirklich zahlreiche Gelehrte beschäftigt. Der englische Forscher William Gilbert, der war auch königlicher Hofarzt bei Elisabeth, hat ganz viel experimentiert und so ein Grundlagenwerk geschrieben, De Magnete. Und der deutsche Jesuit und Universalgelehrte Athanasius Kircher, der hat sogar eine Ars Magnetica entwickelt. Was hat es denn damit auf sich?
Da sprechen Sie ein sehr, sehr spannendes Thema an, was fast direkt zu der Aufnahme, die Sie gespielt haben, zurückführt. Und zwar Kircher interessiert uns heute in der Medienarchäologie als jemand, der Filmapparaturen der Laterna Magicas entwickelt hat, eine akustische Kunst entwickelt hat. Aber dieser Kircher beginnt mit magnetischen Studien. Er ist Jesuit, junger Jesuit, in Würzburg im Dreißigjährigen Krieg, und er schreibt eine Dissertation über den Magneten, und das beschäftigt ihn sein Leben lang. Der Magnetismus ist für ihn eine göttliche Kraft, die auch die Liebe Gottes ausdrückt. Warum ist sie so viel stärker als andere Kräfte, die Kircher kannte? Er sagt, also auch stärker als zum Beispiel Lichtphänomene oder die Optik, den er sich hervorragend auskannte. Nein, der Magnetismus ist das Interessantere, weil zum Beispiel die Magnetkraft auch durch Marmor dringt.
Und jetzt hat spätestens im 19. Jahrhundert die Physik den Magnetismus eigentlich erklärt und auserklärt. Würden Sie sagen, dass das Phänomen dadurch irgendwie auch entzaubert wurde?
Auf keinen Fall. Ich glaube auch, die Faszination, Herr Brandl, geht weiter. Der Magnetismus der Erde wird permanent überwacht und beobachtet, und es gibt Phänomene, dass der sich auch verhält, nicht unbedingt den Vorhersagen gemäß. Oder wir leben auf einer Erdkugel, die von einem Dynamo angetrieben wird oder bewegt wird. Und das sind Phänomene, die uns positiv noch in Gang halten, weil der Magnetismus etwas ist, das im ganz Kleinen, vor unseren Augen, in unserem Bereich, auch im ganz Kleinen, im Atombereich, aber bis zu den kosmischen Phänomenen, Wechselwirkung, man sagt, dass das magnetische Feld der Erde uns schützt vor Sonnenstürmen. Mhm. Wir sind da in einem Bereich, wo wir das ganz, ganz Kleine, das Mittlere, das wir kennen als Menschen, und das ganz Große, den Kosmos, in Beziehung setzen.
Ja, man hört, Sie sind wirklich begeistert davon. Tatsächlich lässt sich diese phänomenale Kraft ja auch gar nicht entzaubern in dem Sinne. Was konkret fasziniert Sie denn so an diesem Thema?
Das ist etwas, was ich fast täglich erlebe, wenn ich auf dem Zürichsee mit dem Ruderboot mich bewege. Es gibt dort einen Moment, wenn Schiffswellen kommen und mein Ruderboot treffen, dass sich dann das Ruderboot wie eine Nadel zu bewegen scheint. Und ich sitze quasi auf dieser Nadel, werde von den Wellen, anderen Wellen, die von anderswoher kommen, bewegt, und frage mich dann, wie ich darauf reagiere. Setze ich mich ab dagegen oder folge ich den Wellen, die von außen eintreten? Und da ist etwas, dass ich dann gewendet werde, gedreht werde wie eine Nadel. Und das fragt sich auch, ob nicht im Inneren so etwas geschieht, dass Kräfte auf uns einwirken und unser Leben darin bestehen könnte, künftig uns auf diese Kräfte einzustellen, mit ihnen zu leben, anstatt gegen sie zu gehen. Und diese Erfahrung, die verbinde ich mit der Beobachtung der Magnetnadel. Sie zittert mal, sie neigt sich dem Boden entgegen. Das sind so Momente, in denen der Magnetismus sich mit dem Alltag verbindet. Und ich verbinde das auch mit einer Überlegung, dass wir vielleicht noch mal bescheidener werden. Wir beherrschen große Kräfte, aber dass wir mit diesen Kräften leben, auf sie reagieren, mit ihnen leben, anstatt sie nur zu beherrschen.
Ja, das ist spannend. Das ist ja schon eigentlich eine metaphorische Übertragung, und dann werden sie selbst zur Kompassnadel. Nils Röller hat uns davon erzählt, von der Faszination an der magnetischen Kraft, am Magnetismus. Herr Röller, vielen Dank für dieses Gespräch.
Vielen Dank, Herr Brandl. Alles Gute.